Ja, wie nie zuvor in der Geschichte können wir Deutschen unsere Bedürfnisse, unsere materiellen Bedürfnisse stillen. Wir leben in einem Wohlstand sondergleichen, wie es ihn sonst kaum auf der Welt gibt. Nicht allein unsere Grundbedürfnisse können wir stillen im Frieden, sondern wir haben die Möglichkeit, uns früher nie für Möglichkeiten Luxus zu erlauben, Luxus zu leisten, über das täglich Notwendige hinaus, an Angeboten, an Möglichkeiten, bis hin zum Essen und Trinken, an Veranstaltungen, an Events, wie wir schon eben gehört haben. Zur gleichen Zeit aber sehe ich oder können wir feststellen, dass der Glaube an Gott immer mehr an Bedeutung verliert. Und doch überlagern all diese äußerlich gestillten Bedürfnisse nicht einen großen, tiefen inneren Mangel, den wir Menschen in uns haben? Materielle Gesinnung, auf das Irdische alleine ausgerichtet zu sein, dort die Erfüllung zu suchen in diesem Leben und ihren Angeboten, stellt nicht wirklich zufrieden. Offensichtlich braucht jeder Mensch etwas, womit er die tieferen Bedürfnisse seiner Seele stillen kann. Zum Beispiel in der Esoterik, der Lehre von geheimen Dingen, der unsichtbaren Welt, geheimnisvolle Erfahrungen mit Mächten und Kräften, Engeln zum Beispiel, wie man so sagt. So scheint sich geradezu in dieser Entwicklung zu beweisen, wie tief Jesus gesehen hat, als er ein Wort gesagt hat, das auch über dieser Predigt steht, nämlich: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist zugleich auch mein erster Punkt heute Morgen. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Warum ist das so? Was immer wir uns unserer Seele, unserem Körper zuführen, was immer wir erleben, an Erlebnissen haben, es bleibt dabei, dass wir Menschen zu einer Beziehung mit Gott erschaffen worden sind. Für sich selbst, können wir sagen, hat Gott uns eigentlich gemacht, damit wir in ihm finden, was wir zutiefst suchen. Das hört sich abstrakt an, wird aber hoffentlich in der Predigt noch klarer werden. Ich glaube jedenfalls, dass die Erfüllung unseres Lebens nur in einer ständigen Verbindung mit dem lebendigen Gott und Schöpfer besteht. Dafür wird das gebräuchlich gewordene Fremdwort Kommunikation oft bezeichnet. Gott hat uns Menschen zur Kommunikation mit sich erschaffen. Das Wort Kommunikation kommt vom Wort Communio, das heißt Gemeinschaft. Mitteilen, kommunikare heißt etwas mit jemandem teilen, jemandem an etwas teilhaben lassen oder auch jemandem etwas mitteilen, mit jemandem etwas besprechen, kommunizieren. Es geht dabei für uns um eine zweiseitige Beziehung. Wir sprechen mit Gott, wenn wir beten, wir haben Kontakt zu unserem Schöpfer und Gott spricht zu uns auf vielfältige Art und Weise, hören wir, was er uns sagen will, aber besonders dann, wenn wir in der Bibel lesen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Darum geht es heute Morgen auch ganz zentral. An der Quelle des wahren Lebens zu sein, heißt, das Wort Gottes als Wort Gottes zu erleben, wo Gott redet, sich mitteilt und es zu einer Kommunikation, einer Beziehung kommt, die wir leben. Da kann man satt werden. Aber nun wirst du vielleicht fragen, wozu brauche ich die Bibel dazu? Die Bibel ist doch ein Buch. Wieso kann mir ein Buch etwas geben, was Gott mir angeblich nur geben kann? Nun, dieses Geheimnis finden wir zum Teil auch, wenn wir andere Bücher lesen. Wenn du ein Buch liest, dann lernst du ja auch den Autor des Buches ein wenig kennen. Du kaufst dir ein zweites Buch von demselben Autor, weil dein Stil dir gefällt. Es kann schon eine gewisse innere Verbindung mit diesem Autor geben, obwohl du ihn noch nie gesehen hast. Oder aber mit einer Person, die in diesem Buch beschrieben wird, eine Hand, die die Hauptperson ist, da kann man durchaus mit ihr irgendwie eine innere Verbindung finden. Aber eins kann man nicht. Man kann nicht mit ihr reden. Man kann nicht mit der Heldenfigur des Romans anfangen, sich zu unterhalten. Das geht halt nicht. Wenn man es doch macht, dann ist man irgendwie nicht ganz klar, offensichtlich. Aber genau das passiert, wenn wir in der Bibel lesen. Durch dieses Buch kommst du nämlich direkt in Kontakt mit der Hauptperson dieses Buches. Und das ist Gott. Du kannst Jesus Christus kennenlernen und seine Stimme hören, wie er dir Worte zuspricht, die dich innerlich berühren und erfüllen. Denn Jesus hat die Verbindung zu Gott, die durch unsere Schuld gestört ist, freigeschaltet sozusagen, dadurch, dass er am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat, weggenommen hat. Und dadurch, dass er auferstanden ist und lebt, ist eine Kommunikation, ein Gespräch mit ihm möglich. Billy Graham wurde mal gefragt, wie er denn belegen könne, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er hat gesagt, ich habe vorhin noch mit ihm gesprochen. Das tut er. Er redet zu uns zwar wenig äußerlich hörbar, meistens aber deutlich zu unserem Herzen. Und wenn wir das regelmäßig tun, entsteht daraus eine lebendige Beziehung. Der Clou dabei ist, dass Gott eben nicht nur die Hauptperson der Bibel ist, sondern dass er sie auch inspiriert hat. Dass bei all dem, was verschiedene Politiker von verschiedenen Berufen aus, Menschen als Hirten, da geschrieben haben, Menschen verschiedener Zeiten, verschiedene Situationen, in all dem, sagt uns die Bibel, ist Gott mitwirksam gewesen. Sie hat Gott inspiriert in ihrem Leben und das haben sie niedergeschrieben. Und darum ist die Bibel von dem inspiriert, der uns geschaffen hat, von Gott. So sagt Paulus, die ganze Bibel ist Gott gehaucht, eingehaucht, inspiriert durch den Geist Gottes. Und wir bekommen Inspiration von Gott, wenn wir die Bibel so lesen, damit sie zu uns reden kann. Die meisten Beziehungen, auch in Ehen und Familien, gehen kaputt, weil die Kommunikation nicht mehr funktioniert, weil die Ehepartner nicht mehr miteinander reden können. Und wenn sie einander vorbeireden oder sie sich nicht mehr verstehen, weil die Wellenlänge nicht mehr stimmt, die Kommunikation geht verloren, das Gespräch geht verloren und die Beziehung ist dadurch am stärksten gefährdet. Erst recht kommt es darauf an, wenn wir mit Gott leben, dass wir mit ihm in Verbindung bleiben, im Gespräch bleiben, dass die Kommunikation erhalten bleibt zwischen ihm und uns. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes kommt. Man könnte übersetzen, dass sich aus Gottes Wort ergießt, in einem Fluss immer wieder neu. Wie ein Strom, der sich aus dem Mund Gottes ergießt, ununterbrochen möglichst, möchte er kommunizieren, möchte er mit uns Gemeinschaft haben, durch seinen Geist. Und dann Wort ist immer wieder die zentrale Stelle, an der wir seine Stimme hören und erfahren, dass er wirklich der ist, der zu uns redet. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes kommt. Und das ist das geschriebene Wort. Und es wird dadurch, wenn wir es lesen und aufnehmen, zum aktuellen Wort. Da redet Gott ganz neu durch dieses Wort zu mir. Es ist ein Geheimnis, es ist ein Geschenk, das erleben zu können. Aber jeder, der Gott persönlich kennt, kann es erfahren, weil das Wort vom Mund Gottes eingehaucht ist und uns innerlich erreicht. Wenn wir uns dafür öffnen, auch in der Stille. Zur guten Ernährung, das ist mein zweiter Punkt, sind zur körperlichen Ernährung nötig, dass wir uns gesund ernähren, dass wir gesunde Essgewohnheiten entwickeln. Wie sehr sorgen wir uns doch um unsere leiblichen täglichen Bedürfnisse? Haben die inneren Bedürfnisse denselben Stellenwert? Führen wir auch unseren inneren Bedürfnissen das zu, was wir brauchen? Ein neugeborenes Baby entwickelt sofort Hunger. Der Körper braucht zu seinem Wachstum gesunde Nahrung. die Muttermilch, wohl denen, die ihre Kinder selber gestillt haben, die das konnten, die es können. Man entdeckt immer mehr Wunder daran. So weiß man heute, dass die Muttermilch sich im Lauf der Entwicklung des Säuglings in ihrer Zusammensetzung verändert. Sie passt sich auf geheimnisvolle Weise den Bedürfnissen an, die das größer werdende Kind hat. Da soll einer sagen, dass das alles aus Zufall entstanden. Das ist eines der Wunder der Schöpfung Gottes, dass das Kind genau das bekommt, was es braucht, wenn die Mutter sich selbst natürlich auch gesund ernährt, ist natürlich die Voraussetzung. Der Saugreflex ist ja von Anfang an vorhanden. Wenn jemand Jesus kennenlernt, wenn er zum Kind Gottes wird, wenn eine Beziehung zu Gott entsteht, dann passiert etwas Ähnliches. Auf einmal kriegt er einen Hunger, einen Durst, den er so bisher nicht gekannt hat. Er fängt normalerweise jedenfalls an, darum in der Bibel zu lesen. Auf einmal wird sie für ihn interessant, auf einmal wird das lebendig, spricht es ihn an. Darum sagt Petrus, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie neugeborene Kinder, damit ihr durch sie zunehmend zum Heil, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Begierig danach sein, das wissen ja alle Mütter, wenn das Kind mal sehr durstig war, wie der kleine Schnabel gierte nach der Mutterbrust, gar nicht abwarten konnte, bis er endlich einschnappen konnte. Gierig nach der Muttermilch zu sein, ist ein typisches Merkmal der Säuglinge. Dass auch wir doch ein solches Verlangen danach entwickeln, dass wir unersättlich sind darin, von Gott zu hören, seine Liebe zu erfahren. Das Kind nimmt ja, wenn es die Muttermilch aufnimmt, die ganze Wärme der Liebe der Mutter mit. In der Gemeinschaft mit Gott, wenn wir sein Wort lesen, nehmen wir die ganze Vaterliebe Gottes, die Mutterliebe Gottes in unser Leben hinein, nehmen es auf. Und diese Nahrung ist zudem 100% rein, sauber. Sie ist lauter, sagt Petrus, im Unterschied zu allem anderen, was wir unserem Körper zufügen. Alle andere Nahrung, die hergestellt worden ist, ist nicht 100% ganz rein. Da ist immer ein bisschen was drin, was nicht reingehört. Etwas absolut Reines gibt es nur, wenn wir die Bibel lesen. Da es ist völlig unbedenklich, das ist rein, das ist lauter, da müssen wir nicht irgendwelche Schadstoffe befürchten. Das ist vollkommen rein. Die Frage ist natürlich, was ziehst du dir sonst rein in deinem Leben? Womit fütterst du sonst deine Seele? Was für Art von Büchern sind es? Welche Art von Filme sind es, die du für deine Seele konsumierst? Ist das rein? Oder ist das, wo du merkst, es beschmutzt meine Seele, es schadet mir eigentlich, es bringt mich auf falsche Gedanken, es führt mich weg von der Gemeinschaft mit Gott? Wer anfängt, in der Bibel zu lesen, der merkt sehr schnell, wo der Unterschied ist zu all dem anderen, was auch da ist, was man auch kriegen kann. Man freut sich dann immer besonders darauf, dieses Reine an sich zu nehmen und das zu vermeiden, wo man weiß, es schädigt meine Seele. Im Lauf der Zeit wird dann ja zugefüttert beim Säugling, es kommt zu Obst und Gemüse, das wird gemust und so und dann wachsen die Zähne und die Verdauungsmöglichkeiten nehmen zu und immer fester wird die Nahrung, dann können wir Brot zu uns nehmen und essen. Milch reicht im Lauf der Zeit einfach nicht mehr aus. Die Bibel kennt genau diesen Zusammenhang auch. Der amerikanische Prediger Richard Rohr sagte einmal dazu, wenn ein Kind nicht mehr wächst, dann bleibt es kein Kind, sondern wird ein Gnom. Wenn ein Kind nicht mehr wächst, bleibt es nicht Kind, sondern wird ein Zwerg. Das ist eine unausweichliche Konsequenz im geistlichen Leben. Ich denke, er will damit sagen, wenn ein Mensch nicht wächst, wenn er sich nicht weit entwickelt und reift, geht er ein wie eine Rosine. Er lebt sie irgendwie noch, aber sieht ganz schön elend aus. Dabei könnte er so eine wunderbare, prall gefüllte Traube sein am Weinstock. Jemand, der auf der Straße gelebt hat, auch mit Alkohol zu tun hatte, der sagt, wenn ich an früher denke, als ich auf der Straße rumging und nichts Gescheites zu essen hatte, dann ging das Hungergefühl irgendwann flöten. Das ist dann irgendwann nicht mehr so stark und irgendwann hat man gar keinen Hunger mehr. Dann ist aber der Zustand der Auszehrung da. Dann ist das, was man danach zu sich nimmt, auf Dauer gesehen todbringend. Der Hebräerbriefschreiber musste seinen angeschiedenen Christen sagen, dass er sie in der Gefahr sah, zu Gnomen zu werden. Wenn er schreibt, ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Mit anderen Worten, nicht nur selbst das Wort aufnehmen und verstehen, sondern es anderen mitteilen können, dass sie es auch aufnehmen, dass sie es auch verstehen können. Ihr solltet alle schon Multiplikatoren des Wortes geworden sein, die es weitergeben, vervielfältigen. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Menschen, die mit dem Wort gelebt haben, die sich danach gerichtet haben, die es versucht haben auszuleben, die Unterscheidungsvermögen bekommen haben, was gut für sie ist und nicht gut für sie ist, die aufgrund dessen weglassen, was nicht gut ist und stärker das fördern, was ihnen gut tut, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, unterscheiden zu können zwischen dem, was alles so angeboten wird, Unterscheidungsvermögen zu gewinnen, weil man mit dem Wort lebt und mit dem Wort vertraut wird und zum Teil von einem selbst wird. Das möchte Gott gern mit uns, dass wir reif werden, unser Leben zu leben, um zu erkennen, was der Wille Gottes ist und nicht. Es ist kein Zufall, dass Jesus das tägliche Brot als Vergleich nimmt, wenn er von fester Nahrung spricht, die wir brauchen, um zu wachsen. Brot enthält alle Nährstoffe oder viele Nährstoffe, die unser Körper braucht. Wertvolles Eiweiß, Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Die Bedeutung des Brotes als Eiweißquelle ist vielfach noch unterschätzt. Dieses Eiweiß, das sich in den Randschichten des Getreidekorns aufhält, das Eiweiß, das dazu führt, dass die Muskelmasse zunimmt und die Knochen normalerweise erhalten werden können. Es sind Ballaststoffe da, die für die Verdauung gut sind. Kalorien werden in Form von Kohlenhydraten aufgenommen, die vom Körper langsam verwertet werden. Genauso enthält Gottes Wort alle Nährstoffe, die für ein gesundes Wachstum unseres Glaubens erforderlich sind. Ernährst du dich damit ausreichend? Oder leidest du an geistlicher Unterernährung und Unterforderung und kannst nicht wachsen im Glauben und drohst zu verzwergen in deinem christlichen, geistlichen Leben? Dann bitte Gott, dass er neu diesen Hunger in dein Herz sendet, dieses Verlangen. Das Dritte ist, wie essen wir denn nun ganz praktisch? Die eigentliche Verwertung der inzwischen aufgespalteten Nahrung durch Essen, durch Runterschlucken, dadurch, dass es in den Magen kommt, die Verwertung geschieht erst durch den Dünndarm. Auf dem Weg dorthin aber wird alles Nötige dazu vorbereitet. Wo beginnt das? Wann fängt eigentlich schon die Verdauung ein wenig an? Bitte? Im Mund fängt es bereits an. Ganz genau. Der Volksmund sagt, gut gekaut ist halb verdaut. Manchmal hat der Volksmund halt recht. Wer nur grob kaut, weil er unter Zeitdruck steht und es runterschlingt, der überfordert seinen Magen damit. Und er verhindert vor allem, dass das, was er isst, erst mit Speichel vermengt wird, zu einem Brei vermengt wird, um dann runtergeschluckt zu werden, vorbereitet zu werden, wo die Aufteilung bereits anfängt. Denn der wässrige Speichel enthält unter anderem das Enzym Thyalin, habe ich gelesen. Der spaltet die Stärke in der Nahrung zu Malzzucker. Deswegen schmeckt Brot, wenn man es länger kaut, im Mund auch süßlich. Da sieht man, dass das im Mund bereits anfängt. Genau von dieser Art zu kauen, wieder und wieder zu kauen. Im Mund, genau von dieser Art, handelt auch der erste Psalm. Wohlvertraut sind uns die Worte, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Wort, sein Gesetz nach Tag und Nacht. Das Wort nachsinnen kommt von einem Wort, das eigentlich summen, murmeln bedeutet. Das Murmeln, das den Klang nachahmen, wenn murmelnd aneinander reiben. Mir kommen da sofort die orthodoxen Juden in Erinnerung vor das Gesicht, die wir manchmal an der Klagemauer sehen oder woanders, die immer in ständigen Hin- und Herbeugen vor sich hin brabbeln. Das ist genau von diesem Psalm her. Da wird Gottes Wort gekaut und wieder gekaut und wieder bewegt, untergeschluckt, ein nächstes Bissen genommen und so weiter. Das ist damit gemeint. Die geistliche Kaubewegung. Wenn wir die Bibel lesen, die bewusste, die langsame, genussvolle Aufnahme der Nahrung als Vorbereitung für die Verdauung. Ein Tipp dabei, wenn du den Bibelabschnitt liest, den du dir vorgenommen hast, lies ihn bitte laut, nicht nur in Gedanken, sondern lies ihn laut vor, dann hörst du ihn noch einmal anders. Dann kommt er von außen auch nochmal in dein äußeres und dein inneres Gehör hinein. Das hilft ungemein. Seine Verstärkung, wenn wir das Wort lesen und es in uns aufnehmen wollen. Es ist der Heilige Geist, der dafür sorgt, dass die nötige Verwertung dann auch geschieht. Der Heilige Geist aktiviert, wenn wir die Nahrung entsprechend aufnehmen, die Nährstoffe und führt sie als Kraft unserem Inneren zu. Ganz praktisch gehört dazu, eine geistliche Esskultur zu pflegen. Ganz allgemein geht Esskultur in unserem Land hier immer mehr verloren. Stichwort Fastfood-Restaurants, Stichwort Verweisung des Esstisches, des Familientisches bei den Mahlzeiten, weil jeder woanders hin muss, keine Zeit mehr ist, eine gemeinsame Esskultur. Das geht mehr und mehr verloren. Was gehört zu einer geistlichen Esskultur, wenn wir zehren aus dem Wort Gottes? Es gehört dazu, dass wir es zu einer guten Gewohnheit machen. Zeit gehört dazu. Fürs Bibellesen muss man sich Zeit einplanen. Sage nicht gleich, ich will 2 Stunden in die Bibel lesen jeden Tag. Das ist sehr schwierig zu schaffen und vielleicht kriege ich mal Verdauungsstörungen. Nein, fang anders an. Fang an mit 7 Minuten. Sag, ich will jetzt 7 Minuten jeden Tag einen Bibelabschnitt lesen. Oder 1/4 Stunde. Regelmäßig gelesen ist schon unheimlich kostbar, unheimlich wertvoll. Wer Hunger hat, der isst dann so lange, wie er es braucht. Aber das ist mal ein guter Anfang. Der Ort ist wichtig. Such dir einen Platz, wo du ungestört bist, möglichst ungestört bist. Wir lesen von Jesus, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus suchte die Stille im Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Ohne diese Stille auch äußerlich zu haben, ist es sehr schwer, Gottes Stimme durch sein Wort wirklich zu vernehmen. Ich persönlich finde es hilfreich, wenn möglich, einen Spaziergang zu machen und eine kleine Bibel dazu mitzunehmen. Die Gideons haben davon genug. Oder das Arbeitszimmer ist ein geeigneter, ruhiger Ort, wo ich Zeit und Muße dafür haben kann. Für mich persönlich ist der Morgen die beste Zeit, aber ich weiß, das ist bei vielen unterschiedlich. Manch einer ist ganz früh morgens beim Aufstehen nicht zu gebrauchen, der braucht eine andere Zeit. Jeder muss die Zeit finden, die für ihn die beste ist. Hauptsache, du findest sie und lebst dann diese Esskultur auch. Und dann kommt es auf die Methode an, auf den Weg, wie lesen wir dann die Bibel. Zuerst bete ich und bitte Gott, zu mir zu sprechen. Ich öffne mich innerlich für sein Wort. Sprich, Herr, dein Diener hört, so sagte Samuel. Dann lese ich den Text und ganz automatisch gibt es immer diese verschiedenen Bereiche. Erstmal, was steht eigentlich da? Was steht da eigentlich wortwörtlich dort? Dann die zweite Frage, was bedeutet dieser Text eigentlich? Was bedeutet er für mich? Da können Anmerkungen, die da in der Bibel stehen, oder auch biblische Hilfen, sehr anregende Hilfen uns dazu geben, das besser zu verstehen. Und dann ist die nächste Frage, die wichtigste Frage, was hat das nun für mein Leben zu sagen? Wie will ich das jetzt praktisch umsetzen? Merkt ihr vielleicht die Stichworte Kopf, Herz und Hand? Es geht erst durch meine Augen in den Kopf hinein, aber dann soll es nicht da oben bleiben, dass ich nur darüber theoretisiere und dann nur versuche, Text zu erklären, zu finden oder wie, sondern dass es zweitens ins Herz hineinkommt. Dass ich mich frage, Herr, was hast du mir persönlich damit zu sagen, für mein Leben? Und dann versuche ich es weiterzuleiten an Hand und Fuß, um es umzusetzen. Dwight L. Moody hat gesagt, die Bibel ist nicht dazu da, um unser Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu verändern. Freilich, biblisches Wissen ist nicht das schlechteste Wissen, das man sich aneignen kann. Aber es ist nicht das Letzte, worauf es ankommt. Die Juden in Israel zur Zeit Jesu kann zum Teil die ganzen 5 Bücher Mose auswendig. Aber die wenigsten haben Jesus erkannt. Wissen allein nützt nichts. Und schließlich, es gehört auch genügend Bewegung dazu. Das ist das vierte und letzte, was ich noch kurz sagen will. Denn wenn man sich nicht genügend bewegt, setzt man Fett an. Und das ist dann so ein Krankheitsanfang. Es entsteht daraus Gefahr für das Herz, die Arterien verkalken und so. Dieser Mangel an Bewegung ist ja eine Zivilisationskrankheit, die wir haben. Und manchmal glaube ich, auch im geistlichen Leben ist es auch eine geistliche Mangelerscheinung. Denn wenn die Nahrungsstoffe durch den Dünndarm in unseren Organismus hineingelangen, dann setzt er uns doch in Stand zu leben, damit wir uns jetzt bewegen können, damit wir das tun, was im Alltag unsere Aufgaben sind, damit wir dazu die Kraft für unseren Körper und für unser Inneres auch bekommen. Wer dagegen nur träge rumsitzt, der vergeudet die Energien, die uns die Nahrung vermitteln soll. Sie bleiben ungenutzt und setzen an und machen uns träge. Das ist geistig ungesund. Deswegen sagt Jakobus, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Es kommt eben darauf an, dass wir das umsetzen oder darum beten, dass wir es umsetzen können, dass wir gelesen, was wir gehört haben. Damit die geistlich aufgenommene Nahrung zur Kraft wird, zur Wirkung kommt, dass aus dem Horchen das Gehorchen wird, auch eine Speise, von der Jesus sagt, dass seine Speise die ist, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Das umzusetzen, was er von ihm hört, was er aufnimmt aus der Gemeinschaft mit Gott in seinem Leben. Geistliche Bewegung, aktive Nachfolge Jesu ist der Weg, auf dem wir das Wort Gottes umsetzen. Wenn du wenig Hunger verspürst nach dem Wort Gottes, dann fang einfach mal an, dich mehr zu bewegen. Dann fang doch mal an, Jesus neu nachzufolgen, zu tun, was er sagt, in deinem Alltag, deinem Ehepartner gegenüber, deinen Kindern. Und dann wirst du ganz schnell merken, wie du auf den Zahnfleisch kaust. Und dann wirst du ganz automatisch die Quelle wieder suchen, wo du die Kraft herkriegen kannst, wo du Inspiration findest. Dann wirst du wieder merken, ich brauche ja das Wort Gottes, ich brauche es als Nahrung, damit ich handeln kann in meinem Alltag, wie es Jesus von mir gerne möchte. Vielleicht ist genau das, die mangelnde Umsetzung, das Problem, dass wir so wenig Verlangen nach dem Wort Gottes haben. Der 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, sagt Paulus seinem Schüler und seinem Mitarbeiter, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, das haben wir vorhin gehört, und kann uns lehren, was wahr ist, uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Und Jesus beendet die Bergpredigt bekannterweise mit den Worten, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus und es fiel doch nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Leben mit der Bibel, sich ernähren durch Gottes Geist, immer wieder neu am Wort orientiert, am Wort gestärkt, vom Wort ausgerichtet, gibt unserem Leben Festigkeit, gibt unserem Leben eine feste Grundlage, auf der wir gehen und leben können in dieser Zeit, in dieser Welt und Hinweis geben können auch für andere, wo ist diese Quelle, aus der unser Leben fest wird, zufrieden, tiefst befriedigt wird mit dem, was unsere Seele braucht, was wir nötig haben. Denke daran, die Bibel ist, wie jemand einmal gesagt hat, der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Dort spricht nicht einer, der uns nur auf Distanz irgendwelche Ratschläge geben will. Dort ist nicht einer, der den drohenden Zeigefinger hebt und, wenn wir die Bibel lesen, uns nur klein macht. Dort ist nicht einer, der nur Informationen gibt von sich und so weiter, sondern dort ist ein liebender Vater, der dich liebt, der mit dir Gemeinschaft haben möchte, der darauf wartet, dass du zu ihm kommst, dir Zeit nimmst für ihn, auch in seinem Wort, damit er seine ganze Liebe dich umgeben und dir Worte der Liebe zusprechen kann. Das können auch mahnende Worte sein, auch warnende Worte, aber alles immer aus Liebe gesagt, um uns vorwärts zu bringen, uns voranzubringen. So schenke es uns Gott, dass wir die Bibel neu als das erkennen, dass der Liebesbrief Gottes an uns Menschen, damit wir selbst davon erfüllt sind und unser Leben Leuchtkraft bekommt in dieser kaputten Welt, die wir in den letzten Tagen so furchtbar vor Augen geführt haben. Kaputte Welt, kaputte Menschen, innerlich zerstörte, abgetötete, kalte Menschen, die solche Anschläge verüben, ein Zeichen des Todes, ein Zeichen dessen, wo Menschen sterben, dass wir Menschen sind, die ihnen vermitteln können, es gibt Leben, es gibt Erfüllung, es gibt ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, der dich liebt. Er hat für dich ein positives Leben, durch das du anderen Positives weitergeben kannst. Dass sein Wort will uns verändern, dass wir zu einer geistlichen Persönlichkeit werden, die reif werden, die fähig werden, die Aufgaben, die wir zu tun haben, im Sinne Jesu zu tun, zum Zeugnis, dass da ein Gott ist, der auch den tiefsten Hunger jedes anderen Menschen stillen kann. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes kommt. Amen.